is this on?
We love Germany too.
Zwei mal zwölf ist gleich 24. Der German Seahawkers Podcast.
Is it picked up? Is it picked up? It is!
I'm just about that action, boss.
Get off me, he says to Tracy Porter.
I'm better at life than you.
Holy catfish!
Why not us?
You don't feel in beast mode. It feels you.
12s, they're bringing the trophy home.
Hallo, liebe Seahawks-Fans, zu einer neuen Ausgabe von 2x12 gleich 24. Mein Name ist Max und am anderen Ende der Leitung ist Jörn für euch da. Hallo Jörn.
Hallo Max. Hallo Hörer.
Heute gibt es die German Seahawkers Podcast Episode, die wir eigentlich gerne erst Mitte Februar aufgenommen hätten. Die Seattle Seahawks sind ausgeschieden. Die Playoffs und damit die Saison sind vorbei. Darüber werden wir natürlich heute ausführlich sprechen. Eine Vorschau gibt es aber deshalb leider nicht mehr. Deshalb machen wir einen kleinen Ausblick auf das, was in den kommenden Wochen und Monaten so ansteht. Und dann gibt's wie immer Informationen aus dem Fanclub. Starten wir aber im
Filmroom. Euer Feedback, eure Fragen.
Achtung, Achtung, es sei nochmal dran erinnert, wenn ihr uns anrufen wollt, wir haben jetzt einen neuen Anrufbeantworter mit einer neuen Telefonnummer. Ihr erreicht uns jetzt unter 069 24 74 95 46. Zum normalen deutschen Festnetztarif ruft einfach an, hinterlasst euer Feedback oder diskutiert mit uns über bestimmte Themen oder was euch gepasst hat, nicht gepasst hat. Und jetzt geht's los mit den
Seahawks News.
Wie immer zum Anfang die News aus dem Lager der Seahawks. Es gibt ein paar News, die aber eigentlich alle schon die nächste Saison betreffen. Da gehen wir später drauf ein, was die laufende Saison noch betrifft. Fassen wir jetzt kurz zusammen. Earl Thomas wird nicht beim Pro Bowl mitspielen. Er möchte sich schonen. Verständlich, anstrengende Saison und da geht's ja im Prinzip um nichts mehr. Wer nicht weiß, was der Pro Bowl ist, ganz kurz gesagt, das ist im Prinzip das All-Star-Game. Coaches, Spieler und Fans haben je ein Drittel der Stimmen und können dann Spieler dahin wählen. Und da gibt's dann zwei Ehrencoaches, die Mannschaften zusammenstellen, die gegeneinander antreten. Da tut man natürlich einiges, da es eigentlich um nichts mehr geht, dass die sich nicht verletzen, das wird alles nicht mehr so ernst genommen. Das findet in der Woche vorm Super Bowl statt und das ist der Pro Bowl. Aber dennoch, es ist natürlich eine Auszeichnung für Spieler, wenn sie dahin gewählt werden, weil das zeigt, dass sie eine gewisse Anerkennung erfahren für die Leistung, die sie diese Saison gebracht haben.
Ist auch mit einem finanziellen Anreiz verbunden, glaube ich.
Damit die Leute überhaupt dahin gehen, ja.
Genau.
Übrig bleiben, nachdem Earl Thomas da nicht hingeht, Cam Chancellor, Richard Sherman, Tyler Lockett, Russell Wilson, Michael Bennett und Bobby Wagner. Und dann haben wir noch ein paar Reservisten, die sind quasi auf der Warteliste. Falls jetzt noch mehr wie Earl Thomas abspringen, könnten die reinrutschen. Das sind Cliff Averill, Doug Baldwin, Steven Hauschka, Marshawn Lynch und Russell Okung. Und wie gesagt, aus diesem Pool werden die NFL-Legenden Jerry Rice und Michael Irvin vor dem Spiel ihre Teams dann zusammenstellen. Früher war das AFC gegen NFC, das macht man jetzt nicht mehr. Jetzt tut man einfach die besten Spieler dahin wählen, nach Möglichkeit, und bildet dann einfach Teams.
So viel zum Pro Bowl. Und dann haben wir noch eine Meldung, die betrifft die Seahawks, aber die betrifft auch die German Seahawkers oder die Seahawkers insgesamt so ein bisschen. Nämlich haben sich die Seahawks per E-Mail bei allen Seahawkers-Chapters bedankt, haben eine schöne E-Mail mit einer schönen Grafik geschrieben und uns für unsere Arbeit während der Saison gedankt. Und ich finde, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Das Bild, das haben wir schon auf Facebook und Twitter verlinkt. Das könnt ihr euch da anschauen. Wir werden euch den Link oder die beiden Links dazu in die Shownotes hauen.
Ja, damit sind wir dann auch am Ende schon mit den News, die noch diese Saison betreffen, aus dem Lager der Seahawks und kommen jetzt zum
Tell the Truth Monday, der Rückblick.
Vermutlich hat jeder unserer Hörer das Spiel am Sonntag gesehen und war so geschockt wie wir, erst von der völligen Abwesenheit der Seahawks in der ersten Halbzeit und dann von der spannenden Aufholjagd in der zweiten Halbzeit, die am Ende nicht gelang und das Spiel halt nicht noch 3 Minuten länger gedauert hat. Es war nicht das erste Mal, dass die Seahawks Spätzünder waren. ich kann es jetzt gerade nicht so belegen mit Statistiken. Ich habe geguckt, ob ich irgendwas finde, aber gefühlt dauert es häufiger mal eine Weile, bis wir in die Gänge kommen. Das kann man diesmal sogar auch am ganzen Saisonverlauf sehen. Das hat auch gedauert, bis wir in die Gänge gekommen sind. Aber in der Art und Weise habe ich das natürlich noch nie erlebt. Es war schon ein ziemlich wirrer Spielverlauf. In der ersten Halbzeit lief gar nichts zusammen, aber auch überhaupt nichts. Das Run-Game kam absolut nicht in Gang. Marshawn Lynch war ein Non-Factor. Und in der zweiten Halbzeit wurde dann auch logischerweise auf das Run-Game verzichtet, weil wir aufholen mussten.
Ja, trifft es echt ganz gut. Pete Carroll hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch gesagt, er hat dieses Spiel als Mikrokosmos der gesamten Saison gesehen. Also genau wie du gesagt hast. Anfangs lief es gar nicht, gegen Ende wurde es dann besser.
Ja, ich meine, Lynch war nicht die magische Waffe, die die Panthers erlegt, auf die manche vielleicht gehofft haben. Das war aber auch nicht so ganz zu erwarten. So gut sind wir im Running gegen die Panthers eh nicht. Und Lynch war einfach nicht in der Form. Ich glaube aber auch nicht, dass das großartig anders gewesen wäre, wenn er in besserer Form gewesen wäre.
Ja, meiner Meinung nach auch nicht so zu erwarten. Es lag sicher nicht nur an seiner Form oder daran, dass er eben lange verletzt war. So eine Verletzung, klar, in der Bauchgegend und dann so schnell zurückzukommen nach 2 Wochen wirklich mit dem Football in der Hand, ist schwer machbar. Aber ich glaube, er hatte auch keine Hilfe von seiner O-Line bekommen am Sonntag.
Das war schon bitter, wenn man teilweise gesagt, ich meine, er rennt ja gegen den Gegner an und das ist sein Spiel, Spielart, aber wenn man gesehen hat, wie 5, 6 Panther Abwehrspieler auf Lynch gehangen haben
und schon im Backfield,
also ja, er war und schon im Backfield, über die Leine. Da hätte er in absoluter Spitzenform sein können und wäre da nicht weitergekommen.
Ja.
Ja, gut, es gab einen schlechten Belag am Boden, das hat auch Probleme gemacht, hat mit Sicherheit dazu beigetragen. Die Seahawks sind gerade in der ersten Halbzeit ziemlich sehr durch die Gegend gerutscht. In der Halbzeit haben sie dann irgendwie die Schuhe oder Stollen oder was auch immer gewechselt.
Darf keine Ausrede sein. Ist dann, wie du gesagt hast, schlechte Stollen oder schlechte Vorbereitung, ja?
Ja, also natürlich. Ausrede soll das auch nicht so klingen. Die Panthers haben auf demselben Boden gespielt. Ne? Ist jetzt nicht so, dass bei denen das Feld besser war. Aber ich möchte das auch nicht als Ausrede anführen, aber als Grund. Und ja, ein Grund könnte halt auch sein, wie du schon gesagt hast, eine schlechte Vorbereitung von den Seahawks, weil man weiß ja, dass das Feld da nicht gut ist. Und ein Footballteam hat so viele Leute, da kann mir keiner erzählen, dass nicht einer schon mal vorher dahin geschickt wird, um sich das Feld vielleicht anzuschauen, was da uns drohen könnte. Und die Spieler machen sich auch vorher warm. Da müsste es doch auch mal so einen Härtetest geben, um zu merken, dass da irgendwas nicht funktioniert. Das war schon schlimm, auch gerade wenn Wilson versucht hat, dann zu passen und dann sind die Receiver, wenn sie versucht haben, Haken zu schlagen, weggerutscht. Mhm. Und natürlich passt er dann auch nicht mehr hin, weil die Leute dann die Bälle nicht mehr fangen können. Mhm. Und das ist in dem Sinn schon mit ein Grund, aber keine Ausrede halt. Also das war schlechte Vorbereitung von den Seahawks.
Wann war der Boden letztmals so schlecht? Ich glaube, das war vor 3 Jahren im Wildcard-Game gegen die Washington.
Ja, wo sich
gegen das Washington Football Team, genau.
Wo sich RG3 dann verletzt hat, seine Karriere so langsam beendet hat.
Der Boden war auch ein Acker.
Ja, aber da in Carolina war auch schon häufiger nicht so doll der Boden. Also das kam jetzt nicht überraschend.
Hätte man vorbereitet sein können.
Die O-Line haben wir eben schon mit Marshawn Lynch angesprochen.
Ja.
Ja, absolut katastrophal. Also, boah, das war schon bitter teilweise, wie die auseinandergenommen wurde.
Würdest du sagen, das war die schlechteste Performance, die wir von der O-Line in der Saison gesehen haben?
Ich kann mich zum Glück nicht mehr ganz an den Saisonanfang erinnern, aber ich würde auf jeden Fall sagen, mit einer der schlechtesten Leistungen, ja. Also so in der Art wurden sie wie in der ersten Halbzeit. Ne? Wir reden jetzt hauptsächlich von der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit hat sich das etwas gebessert. Aber was in der ersten Halbzeit war, das war furchtbar. Also hat mich an schlimmste Zeiten unserer O-Line erinnert. Natürlich war auch Russell Wilson dann nicht wiederzuerkennen. Gerade bei Big Plays, da ist nichts angekommen. Ich meine, der hatte, ich glaube, Großteil der ersten Halbzeit 4 Pässe, 2 davon kamen an, nee, alle 4 kamen an, aber 2 nur bei uns und 2 kamen bei den Panthers an. Und auch bei Big Plays hat er ziemlich, also bei tiefen Bällen hat er überworfen, obwohl ich kürzlich erst eine Statistik gesehen habe, dass er eigentlich der beste Quarterback diese Saison war, was tiefe Bälle angeht. eine Effektivität. Aber da hat nichts funktioniert. Russell Wilson war nicht wiederzuerkennen. Die Big Plays haben nicht funktioniert.
Aber es ist auch ein Phänomen, das haben wir am Anfang der Saison genau in dieser Art schon gesehen. Da hat er auch einige Pässe nicht zielgenau an den Mann gebracht. Und was war da das größte Problem? Auch schon die O-Line war ein Schweizer Käse. Und so war es am Sonntag in Halbzeit 1 auch wieder. Das große Manko.
Ich meine, er macht noch viel draus, ne? Er kann noch viel draus machen, meistens. Aber es funktioniert halt nicht alles und da lief halt gar nichts zusammen. Ja. Wir haben den ersten gegnerischen 100-Yard-Rusher seit 27 Spielen, haben diverse Statistiken erzählt mit Jonathan Stewart, der ziemlich gut durch unsere Reihen gerannt ist. Okun und April sind während dem Spiel ausgefallen. Aber wenn man dann die Werte so genauer anschaut, ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgegriffen, rein von den Statistiken her haben die in der zweiten Halbzeit ganz schön Boden gut gemacht. Ich meine, Wilson hatte am Ende 31 von 48 angekommenen Pässen, 366 Yards, 3 Touchdowns, leider auch 2 Interceptions, aber das sind eigentlich gute Werte.
Ja.
War halt ärgerlich, dass die Interceptions dann so teuer waren. Ne? Aber Newton kam am Ende auf 16 von 22 Pässen mit 161 Yards, einem Touchdown. Klar, den ihr Run-Game war wesentlich besser, es war nicht so notwendig und die wollten dann auch Zeit schinden, aber das sind keine guten Werte. Newton war wieder nicht gut gegen uns.
Aber er hat eben den entscheidenden Unterschied geliefert, er hat nicht für Turnovers gesorgt, er hat keine Interception geworfen.
Ja.
Die Seahawks haben es nicht geschafft, den Ball
zu gewinnen. Ja. Wie die gesamte Saison, wir produzieren nicht mehr so viel Turnover und das ist ein Problem und das war da auch ein Problem. Hätten wir da ein, zwei Turnover rausholen können oder erfolgreich rausholen können, hätte den Verlauf vielleicht auch ein bisschen geändert, haben wir aber nicht gemacht. Das ist schon ein Problem.
Hätte auch sicher die Verteilung der Spielminuten dann am Ball total geändert. Carolina mit 35 Minuten, 38 Sekunden, Seattle nur mit 24 Minuten, 22 Sekunden. Die Defense war zu lang auf dem Feld.
Zeigt sich halt schon so. Ich meine, Strafen am Anfang, habe ich gedacht, wir bekommen wieder ständig Strafen, aber das war nicht so tragisch. Beide Teams haben je 3 Strafen, die Seahawks über 20 Yards und die Carolina über 25 Yards. Das war diesmal kein Faktor. Insgesamt, was sie rausgeholt haben, es waren 403 Yards netto in 65 Spielzügen. Die Carolina in einem Spielzug weniger, kommen gerade mal auf 295 Yards. Wir haben 6,2 Yards im Schnitt rausgeholt, die nur 4,6. Die Werte sind eigentlich gut. Das Schlimme war die erste Halbzeit. Da haben wir uns so tief, jetzt fällt mir kein passender Ausdruck
ein. Wolltest du sagen, in die Scheiße geritten?
Ja, ich wollte irgendwas Passenderes finden, was nicht so obszön ist, aber ja, in die Scheiße geritten. Das haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr rausholen können. Und das Schlimme ist halt, es wäre was drin gewesen. Wenn man uns gesehen hat in der zweiten Halbzeit, das Spiel wäre noch 5 Minuten länger gewesen, wir hätten das noch geschafft. Das wäre noch ein Stopp gekommen und wir hätten noch mal punkten können, aber es hat halt nicht sollen sein und ich würde auch sagen, es wäre wahrscheinlich auch nicht so ganz verdient gewesen.
Ja, war es im NFC Championship Game 2014-15, war es da verdient? Vielleicht wegen der Dummheit der Packers? Ja.
Ja, aber ich meine, man kann sich jetzt nicht aufregen und sagen, boah, wir hätten das Spiel unbedingt gewinnen müssen.
Ich habe gedacht,
entweder es wird ein knapper Sieg Seahawks, knapper Sieg Carolina oder wir hauen sie völlig weg.
Das habe ich nämlich erwartet, ja.
Dass das in der Art abläuft, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe die erste Halbzeit da wirklich mit offenem Mund gehockt und gedacht, das kann doch nicht angehen. Ich meine, das ging ja innerhalb, es waren noch keine 5 Minuten gespielt, da haben wir schon mit 14-0 zurückgelegen. Und dann hast du gedacht, okay, vielleicht fangen die sich jetzt ein bisschen, aber nichts war. Im zweiten Quarter ging es direkt so weiter.
Falschen Film gefühlt, oder?
Ja. Ich habe mir halt gedacht, alles klar, wir gewinnen das Spiel nicht mehr, das war sehr unrealistisch, mit 31-0 in der Halbzeit. Aber ich habe gedacht, jetzt beweist sich halt, ob wir wirklich ein starkes Team haben, ein mental starkes Team, das rauskommt und das kämpft, das sich bemüht. Und das war eigentlich alles, was ich wollte. Ich wollte sehen, dass die Jungs nicht so auftreten wie in der ersten Halbzeit, sondern dass sie rauskommen und kämpfen, dass sie sich bemühen. Und sie sind ja relativ nah dran gekommen, das haben sie gezeigt. Und das hat mich in gewissem Maße diese Niederlage dann auch gut verarbeiten lassen. Hätten die sich weiter so hängen lassen oder wäre da nicht mehr viel passiert und wir hätten 31-7 oder 34-7 oder so verloren, dann hätte ich gedacht, ja, das war ganz, ganz furchtbar. Aber diese zweite Halbzeit hat mich versöhnt.
Dieser Kampf, diese Rückkehr, dieses, also wirklich dieser Widerstand der Seahawks nochmal, sich gegen die Niederlage zu stemmen, der hat die Saison eigentlich versöhnlich enden lassen. Also es war ein versöhnlicher Abschluss.
Ich habe mir überlegt, was stimmt nicht in der ersten Halbzeit, aber man kann das überhaupt nicht festmachen. Es gibt ein paar kleine Faktoren, die wir angesprochen haben, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wenn die O-Line jetzt gehalten hätte, dann wäre alles gut gewesen. Nee, das die O-Line, Defense, Russell, alles, nichts hat gepasst.
Es war die gesamte Mannschaft, die irgendwie auf totaler Ebene versagt hat, ja.
Und dann verschießt sogar noch Hauschka sein erstes Field Goal in der Postseason überhaupt.
Das habe ich auch irgendwie gefühlt, dass das jetzt nicht gut geht, ja. Da saß ich auch vor dem Fernseher und habe gedacht, okay, also wenn er jetzt auch noch verschießt, dann kommt wirklich alles zusammen. Das kann doch gut passen jetzt.
Ja. Es kam alles zusammen. Ich weiß nicht, wir müssen gar nicht so in die einzelnen Details gehen. Das war ein sehr merkwürdiges Spiel. Das war erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui.
Aber lass doch noch kurz auf die zweite Halbzeit eingehen, weil da war ja wirklich genau das Gegenteil. Da haben dann auch Dinge geklappt, die sonst nicht klappen. Da sind Touchdown-Pässe dann angekommen, ja, zu Jermaine Curse zum Beispiel. Dieser lange Ball, ich weiß nicht, war es Josh Norman, der da knapp drunter durchsegelt.
Da hat alles genau das umgekehrt, ja. Das war ja auch. Ich habe einen Tweet geschrieben in der Zeit, ich hasse Football und ich liebe Football. Weil das war auch, ich hasse es auch, weil die mir wieder Hoffnung gemacht haben. Die haben mir wieder Hoffnung gemacht, als wir immer näher rangekommen sind. Und am Anfang denkst du, klar, das sind 31 Punkte, das geht nie. Und auf einmal steht es 31-14. Und du denkst dir, ja, das wird eng, aber das ist möglich.
Wir haben doch an zu rechnen. Ich habe mich auch ertappt beim Rechnen.
Ich glaube, da war noch über 20 Minuten zu spielen. Da habe ich gedacht, wenn das so weitergeht, warum nicht? Carolina hat in der ersten Halbzeit 31 gemacht, warum sollten wir nicht in der zweiten 31 machen?
Ja,
eben. Und vor allen Dingen, wir haben die auch so ziemlich gestoppt. Vielleicht hätten wir ein, zwei frühere Stops gebrauchen können, aber ansonsten hat alles auf einmal funktioniert, was man sich erhofft hat.
Ja. Und dieser Punt, den wir dann, also wir haben ja diesen Fake-Punt ausgeführt, um dann nochmal ein neues First Down zu... Der Fake-Punt, lass uns darüber kurz reden. Er war so vorhersehbar, oder?
Ja.
Also... Ja. Ich glaube, die Seahawks wussten auch, dass er vorhersehbar ist. Die haben sich einfach nur so aufgestellt, weil sie eben mit diesem Fake-Punt so sicher waren. Wahrscheinlich haben sie den geübt. Also, die wussten, in der Formation haben sie größere Chancen auf das First Down als in einer normalen Aufstellung, ja?
Ja, absolut. German Curse, den du eben gelobt hast, der hat diesmal richtig aufgeblüht. Auch Doug Baldwin hat ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, um die 80 Yards hatte der. German Curse natürlich gleich über 100 Yards.
In Playoffs blüht er öfters mal auf, habe ich das Gefühl, ja.
Ich meine, der hat jetzt auch den alleinigen Rekord für die Seahawks, was Receiver in der Postseason angeht.
Ja.
Vorher waren das höchste 4. Das hat Doug Baldwin unter anderem geschafft und noch 3 andere. Und jetzt müsste Curse die alle überholt haben.
Mhm. Ja, nochmal ganz kurz zurück zu, wir hatten den Fake-Punt und hatten dann ein neues First Down und hatten danach ja wieder eine Situation, wo wir punten mussten. Ich meine, dieser Drive, wenn wir den zu Ende gefahren hätten,
ja,
hätten wir auch nicht mehr Zeit gebraucht. Aber so war es eben nicht. Und damit ist es vorbei. Saison beendet, kein Super Bowl 50 für die Seahawks in Santa Clara. Aber es kann einfach nicht jedes Jahr klappen. Hast du, glaube ich, auch nach dem Spiel irgendwo geschrieben. Ich habe das gelesen und hab dir da.
Man kann nicht jedes Jahr in den Super Bowl
kommen. Bestimmt, ja. Mhm. Ich habe mich auch schon vor der Saison auf diesen Moment vorbereitet, in dem es dann mal nicht mehr so weit geht wie in den letzten 2 Jahren mit Super Bowl Teilnahmen. Ich finde, es hätte uns deutlich härter treffen können in der Saison nach dem Saisonstart. Aber ich denke auch, dass die Seahawks das Beste draus gemacht haben in diesem Jahr.
Es gab so eine Phase nach 7, 8 Spielen oder so, um die Bye, oder kurz vor der Bye Week, wo ich gedacht habe, mit den Playoffs, das könnte diesmal nichts werden. Aber nee, dann haben sie halt nochmal einen ausgepackt, wie jetzt in dem Spiel auch. Und haben eine hervorragende zweite Halbzeit quasi gespielt. Und haben uns wieder in die Playoffs geschafft. Das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Pete Carroll führt die Seahawks jetzt regelmäßig in die Playoffs. Das sind nicht viele Teams, die das auf Dauer schaffen, die einem auch so konkurrenzfähig halten, dass Leute sagen, ja, die könnten den Super Bowl gewinnen. Und klar, wir hätten ihn dieses Jahr auch gewinnen können, wenn nicht diese erste Halbzeit gewesen wäre. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir chancenlos gewesen wären, theoretisch, ne?
Mhm.
Und so wettbewerbsfähig zu halten an der Spitze der Liga, das auf Jahre mit einem starken Team und vor allen Dingen noch Da gehen wir später noch ein, auch noch die nächsten Jahre wird das so sein, weil der wichtige Kern vorhanden bleiben wird. Wir können echt froh sein, in dieser Phase Fans der Seahawks zu sein.
Ja, wir haben wirklich jetzt grandiose Jahre erlebt und konnten bei dem Spiel am Sonntag wirklich auch leidenschaftlich mitfiebern. Ich persönlich habe das Team wirklich nie abgeschrieben, weil ich habe in den letzten Jahren so viele verrückte Dinge gesehen, du auch. Und das ist auch so meine abschließende Botschaft noch an die Fans, die uns jetzt vielleicht zuhören und die Fans, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Und du wirst mir auch zustimmen, denke ich, Jörn. Es gibt nichts, was wir bei diesem Team noch nicht gesehen haben. Aber trotzdem schaffen die Seahawks es jedes Mal aufs Neue, uns zu überraschen, oder?
Ja, also eins kann man sich sicher sein, es wird nie langweilig. Es wird nicht zwangsläufig schön, aber langweilig wird's nie. Also selbst wenn wir ein hässliches Spiel haben, ist es immer spannend. Ja. Es ist nicht langweilig. Oder es ist zumindest unterhaltsam, wenn wir mal Gegner so mit 50-0 oder so weghauen. Ja. Nee, man darf die nicht aufgeben. Und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Ich glaube, da wird öfters mal was drüber geschrieben, dass es Streit im Lockerroom oder sonst was gibt. Ich glaube, die Mentalität, die Einstellung vom Team stimmt. Und das sieht man dann gerade in so Niederlagen wie jetzt. Dass sie sich halt nicht aufgeben, wenn andere sich schon abschreiben, sondern dass sie wiederkommen. Und das war für mich halt auch wichtig, weil ich schon gesagt habe, nach dem 31-0 habe ich gedacht, ich will jetzt sehen, dass die kämpfen, aus der Kabine kommen und dann ist für mich alles gut. Und sie kamen raus und haben losgelegt und haben auch alle gesagt, ja, also ich meine, Russell Wilson hat in der Halbzeitansprache wohl irgendwie gesagt, wenn wir das schaffen, wird das das größte Comeback in der Geschichte und wir müssen es jetzt versuchen zu schaffen und wir versuchen es. Und sie haben es versucht. Es hat nicht geklappt, aber sie waren auf einem guten Weg. Und
ja. Die Moral von der Geschichte, das ist ein Team vollgepackt mit Kämpfern, richtig tolle Spieler. Schreibt die Seahawks nie ab, bevor die Uhr abgelaufen ist. Das könnte jedes Mal ein großer Fehler sein. Das wissen besonders die Leute, die vor einem Jahr im Central Link Field beim NFC Championship Game frühzeitig das Stadion verlassen haben und dann vor den Toren mitbekommen haben, wie die Seahawks das grandiose Comeback geschafft haben. Das wissen aber auch die, die am vergangenen Sonntag zur Halbzeit das Spiel bereits abgehakt hatten. Es wurde wirklich nochmal spannend am Ende. It ain't over till it's over.
Competition Wednesday. Das Thema der Woche.
Wir wollen die Saison ja eigentlich mit positiven Gedanken beenden, denn auch wenn das Ende jetzt tragisch war, hat das Team wieder Großes geleistet, wie wir jetzt eben auch schon zusammengefasst haben. Wenn du dir ein Highlight rauspicken müsstest, Max, wer oder was ist das?
Mein Highlight besteht aus mehreren Personen. Ich fasse sie zusammen unter dem Begriff die Rookies. Wieder einmal, da hat das Front Office wieder ganze Arbeit geleistet, finde ich. Es ist fast schon beunruhigend, mit welcher Präzision und welch hoher Trefferwahrscheinlichkeit General Manager John Schneider und Head Coach Pete Carroll da mit ihrem Staff gemeinsam ein Juwel nach dem anderen an Land ziehen aus dem College. Fangen wir an mit Tyler Lockett. Allen voran mit seinem Pick waren hohe Erwartungen im Return Game natürlich verbunden. Die hat er auf jeden Fall erfüllt, wenn nicht sogar ja, mehr als erfüllt, übertroffen. Übertroffen hat er es aber auch mit seinen Plays als Receiver vor allem. War vielleicht nicht so zu erwarten, dass er auch als Receiver auf Anhieb einschlägt, hat er aber besonders in der zweiten Hälfte der Saison ganz klar getan und er ist absolut der Mann für die Gegenwart schon und auch für die Zukunft der Seahawks. Der zweite an dieser Stelle, Thomas Rawls, ein weiterer undrafted Free Agent auf der langen Liste bei den Seahawks und wieder eine Erfolgsgeschichte. Sensationell, wie er Marshawn Lynch ersetzte, als der verletzt war. Seine explosiven Runs haben für viel Freude bei uns allen gesorgt. Schade, dass er sich dann verletzt hat. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass von dieser Verletzung nichts übrig bleibt, auch im Kopf nicht, und er so stark zurückkommt, wie er 2015 auch schon war. Dann ist da Frank Clark, der sehr kritisch beäugte Pick, weil da eben Vorwürfe häuslicher Gewalt im Raum stehen oder standen. Auf dem Spielfeld hat er sich aber absolut schon rentiert, ist schon jetzt ein wichtiger Spieler, der den Stars Cliff Averill und Michael Bennett Pausen verschaffen kann, wenn die mal durchschnaufen müssen. Clark war in der ersten Saisonhälfte noch nicht so auf der Bildfläche erschienen. In der zweiten hat er aber sein Turbo gezündet und richtig gute Spiele und auch enorm wichtige Plays für die Seahawks gemacht. Ein relativ unscheinbarer Mann ist dann Mark Glowinski, der Lineman. Von ihm durften wir in der Saison noch nicht so viel sehen. Aber als er dann gefragt war, war er ein guter Ersatz für J.R. Sweezy, hat den in der O-Line toll vertreten und ist vielleicht auch da die Zukunft. Denn Sweezy fand ich persönlich in diesem Jahr richtig schwach. Sein Vertrag läuft auch aus, Jörn, stimmt das?
Ja, auf den gehen wir später nochmal ein.
Und genau.
Ich fand den eigentlich noch nie richtig stark.
Ja. Genau, das schauen wir uns nachher ausführlich an. Jetzt machen wir aber kurz weiter noch mit ein paar Rookies. Und da sind die Huskies, Cason Williams und Kevin Smith. Kevin Smith ist kein Rookie mehr, ist sein zweites Jahr schon in der NFL, aber ist davor wenig in Erscheinung getreten. Deswegen habe ich ihn jetzt hier nochmal hinzugefügt. Es sind natürlich die Hometown Heroes in Seattle, wie Jermaine Kearse. Und ich finde, auch die beiden haben das Potenzial, dass sie in der Mannschaft wie Jermaine Kearse zu wichtigen Leuten werden können. Ja, zu diesen jetzt genannten kommen noch Leute wie der verletzte Terry Poole, auch Lineman, oder Christian Soccoli, auch Lineman, die ihre Fähigkeiten hoffentlich in 2016 noch zeigen dürfen, die Möglichkeit bekommen. Alles in allem wieder hervorragende Arbeit. Man erwartet das inzwischen fast schon vom Front Office, dass da Jahr für Jahr hervorragende Leute rauskommen. Ich bin gespannt, wann wir mal wieder einen richtig miesen Draft der Seahawks erleben werden. Ich hoffe, es passiert nicht allzu schnell, aber es gehört ja auch immer ein bisschen Glück dazu. Wer oder was war dein Highlight, Jörn?
Russell Wilson.
Gut.
Klingt simpel. Was ich damit meine ist, wir Fans der Seahawks wussten, was wir an ihm haben, schon die ganzen letzten Jahre. Aber in dieser Saison hat er auch den Rest der Liga überzeugt. Und ab der nächsten Saison ist das Team hundertprozentig Russells Team. Und damit meine ich halt, dass die Offense auf ihn ausgerichtet wird, so wie es jetzt in Teilen der Saison war. Es ist nicht mehr das Team von Marshawn Lynch, es wird das Team von Russell Wilson. Und wir haben einen Quarterback, der schon jetzt in die Geschichtsbücher eingegangen ist und noch weiter eingehen wird mit dem, was er in den nächsten Jahren noch aus sich rausholt. Das ist ein Typ, der unheimlich viel arbeitet und bemüht ist und alles Mögliche macht, zu investieren, um sein Spiel zu verbessern. Und er ist jetzt schon in einem Top-Level von den Spitzen-Quarterbacks. Und diese Entwicklung von Russell, die wir sehen durften, die ist für mich eindeutig das Highlight. Man stellt sich mal vor, was er halt mit etwas besserem Schutz alles machen könnte, wenn die O-Line ein bisschen besser wäre. Und gerade dieser Wandel, diese Saison, die das Team durchgemacht hat in der Offense, dass es so ohne Übergangsprobleme gegangen ist, das, ja, für mich Russell Wilson, ganz einfach mein Highlight.
Macht es ihn für dich nächste Saison auch zu einem MVP-Kandidaten? Sollte die Protection dann wirklich besser passen? Ich weiß, die Frage kommt jetzt sehr, sehr früh. Die alte Saison ist noch nicht mal ganz abgeschlossen.
Es macht ihn für mich zu erneut einem der Top 5 Quarterbacks nächste Saison. MVP ist immer so eine Glückssache und ich räume dem auch nicht so viel Bedeutung bei. Was hat man da großartig von? Ja, du gehst in die Annalen ein und so weiter, aber Gott, das... Er hätte von mir aus auch diese Saison, hätte man durchaus Argumente haben können, dass er MVP wird und er hat dennoch keine Chance gegen Palmer oder Newton. Wir werden auf jeden Fall den langsamen Abgesang der alten Quarterback-Garde sehen, wie Peyton Manning, Drew Brees, Tom Brady. Brady wird 39 sein nächste Saison, Brees 37 und Manning 40, falls er nicht ganz aufhört. Es wird wahrscheinlich nicht so ein Schnitt sein, so ein harter wie jetzt bei Manning in diesem Jahr, der völlig in ein Leistungsloch gefallen ist. Aber die besten Jahre dürfen hinter denen liegen und auch Leute der Generation danach wie Eli Manning und Philip Rivers kommen langsam in die Jahre. Ich denke mal, die nächsten Jahre werden Russell und Cam Newton und mit Abstrichen möglicherweise Winston und Mariota gehören. Mit Abstrichen sage ich hier, weil deren Teams im momentanen Zustand keinen Erfolg zulassen, aber Russell, Cam Newton haben diese Saison schon dominiert und das werden sie jetzt auch die nächste Zeit machen und irgendwann wird wahrscheinlich auch mal ein MVP-Titel dann für ihn hoffentlich rausspringen. Er hätte es zumindest verdient.
Gut, das ist dein Highlight der Saison, Jörn. Jetzt öffnen wir die Frage doch mal in die Runde bei unserer.
Thanks for asking. Die Frage der Woche.
Trotz enttäuschendem Ende haben wir erneut eine starke Saison der Seattle Seahawks mit vielen tollen Momenten erleben dürfen. Was oder wer war für euch in dieser Spielzeit das Highlight? Wir beginnen mit Daniel Appel. Das ist seine Meinung.
Ja, hi, Daniel aus Ludwigsburg hier wieder. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Zum einen muss ich ganz klar sagen, die Leistungssteigerung sowohl in der zweiten Hälfte der Saison nach der Bye Week, aber jetzt auch die Leistungssteigerung im letzten Spiel gegen die Carolina Panthers sind für mich auf jeden Fall Highlights diese Saison. Wie gesagt, zur Mitte der abgelaufenen Saison haben viele Experten oder viele Leute gesagt, dass wir es zu 100% nicht in die Playoffs schaffen werden. Wir haben den ganzen Kritikern und Experten gezeigt, dass es doch geht, auch mit einem nicht so überragenden Start in die Saison. Wir haben uns gut durchgekämpft, überragende Spiele und Leistungen in der zweiten Saisonhälfte abgeliefert und genau das Gleiche jetzt am Sonntag gegen die Panthers zur Halbzeit mit 31-0 zurückgelegen. Schluss wäre sogar noch der Ausgleich möglich gewesen. Was will man mehr als Fan einer Mannschaft, die sich nicht aufgibt, die immer kämpft? Wie gesagt, diese zwei Themen auf jeden Fall Highlights meiner Saison. Und ich möchte aus dieser Mannschaftsleistung eventuell noch zwei Namen hervorheben. Das ist zum einen unser Quarterback, der Magier, wurde ja schon mit dem Entfesselungskünstler Rodini verglichen, weil er sich genau wie dieser oft aus prekären Situationen herauszaubert, was man jetzt auch gegen die Vikings und gegen die Panthers wieder sehen durfte. Das ist zum Zungenschnalzen, wenn er sich im Rückwärtsgang umdreht, einen Pass noch raushaut und der dann irgendwie noch ankommt für einen Touchdown oder für einen guten Raumgewinn. Also ich muss sagen, diese Saison Russell Wilson, neue Rekorde aufgestellt. Super Leistung, obwohl er auch in der ersten Saisonhälfte geschwächelt hat, wo ihn viele wieder kritisiert haben, dass er es doch nicht packt in der NFL, er wäre kein NFL-Quarterback. Alles Quatsch, er ist für mich einer der Besten, zwar noch nicht ganz in der Ära natürlich, auch von seiner Karriere her gesehen, wie Manning oder auch Tom Brady oder Aaron Rodgers, aber er ist für mich schon einer der Top 5 Quarterbacks in der NFL. Und von dem her gesehen, zum einen Russell Wilson und ein anderer Name, den ich noch nennen möchte, der Rookie, Rockets, The Lockett the Rockets, klasse Saison, klasse Touchdown gegen die Panthers. Ein guter Mann, der uns sowohl in Special Teams auch als Wide Receiver noch den ein oder anderen schönen Moment und schönen Catch liefern wird, da bin ich mir sicher. Von dem her gilt jetzt die Konzentration auf die Offseason, die nächste Saison im Pro Bowl nochmal ein bisschen Spaß haben, die Saison nochmal zu Ende bringen. Und vielleicht ist es ja auch ein Vorteil, dann wird dieses Jahr der Super Bowl ganz entspannt, ohne Beteiligung zwar der Seahawks, aber nicht wieder so Herzinfarkt-Momente, wie es letztes Jahr der Fall war. Zwar schade, natürlich, aber ich denke, alles in allem eine klasse Saison mit, wie gesagt, meinen vier Highlights, die Mannschaftsleistungen und aber auch die überragenden Einzelleistungen von Wilson und Lockett. In diesem Sinne, ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf die nächste Saison. Kann es kaum erwarten, wenn es im September endlich wieder losgeht, was in der Offseason alles passieren wird mit Lynch, mit Graham. Man darf gespannt sein im Draft. Von dem her, ich bin stolz, ein Teil von der Gemeinschaft zu sein, von dem Team, von dem Fanclub. Auch hier vielleicht nochmal erwähnt, großes Kompliment an alle Verantwortlichen des Fanclubs für die Leistungen und den Service in dieser Saison. Das ist wirklich top, einzigartig in Deutschland oder für mich auch fast schon weltweit. Ich weiß nicht, wie es jetzt in anderen Chaptern abläuft, aber auf jeden Fall große Leistung. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon auf alles, was noch kommen wird. In diesem Sinne heute ein bisschen ausführlicher, aber ich denke mal, für den letzten Saison-Podcast auch angebracht. Go Hawks und macht's gut. Ciao.
Ja, vielen Dank. Aber auch auf Facebook gab es ein paar Kommentare. Tim hat zum Beispiel geschrieben, also schließt sich meiner Meinung an, für ihn war das Highlight ganz klar Wilson, dann mit Abstrichen Baldwin und Rawls, aber ohne Wilson, der sich zum Glück nicht verletzt hat, hätten einige Spiele anders enden können und wir wären möglicherweise schon gegen die Vikings raus gewesen. Dann fände er es cool, wenn wir im Podcast mal was zu der Vertragssituation der Seahawks erzählen könnten. Machen wir später, zumindest was die Free Agents angeht. Ich denke auch mal, dass wir in der Offseason eventuell noch auf mehr Vertragssituationen eingehen. Dennis hat auch geschrieben, für ihn ganz klar Wilson und Baldwin. Beide haben in der zweiten Hälfte der Saison überragend gespielt. Weiteres Highlight war die Entwicklung der Rookies, das was du schon erwähnt hast, mit Leuten wie Rawls, Lockett, Clark. Die könnten Stützen der Mannschaft werden, wenn sie sich so weiterentwickeln. Und zu guter Letzt hat Robin noch kommentiert, für ihn war auch Russell Wilson mal wieder ein Highlight, aber auch wieder das Stellungsspiel von Sherman und die Stärke unserer Rookies. Auch wie Thomas Rawls in der kurzen Zeit mal schon Lynch ersetzt hat, fand er großartig. Und natürlich geht auch an Doug Baldwin diese Saison nichts vorbei. Es gab einige Enttäuschungen, aber genauso gab es auch wieder viele tolle Momente in dieser Saison. Und beeindruckt hat ihn vor allem die Moral des Teams rund um den hervorragenden Pete Carroll. Ja, das stimmt ja alles zum Großteil mit unserer Meinung überein. Und daher auch vielen Dank an alle Facebook-Kommentatoren. Und wir gehen jetzt über zur
No Repeat Friday, die Vorschau.
Leider steht jetzt kein Saisonspiel mehr an, aber wir können hier mal etwas nach vorne schauen, was jetzt so Sonstiges ansteht. Die Spieler haben jetzt erstmal, wie immer zum Saisonende, ihre Spinde ausgeräumt. Erste Verhandlungen zur Verbesserung von laufenden Spielerverträgen und mit Spielern aus der CFL starten jetzt langsam. Im Februar sind die ersten Combines, wo Spieler sich Managern präsentieren können. Das können Rookies sein, aber es gibt auch für Veteranen so Combines. Das sind quasi so kurze Ja, der NFL-Combine, der eine große, ist ja ziemlich bekannt, weil der auch übertragen wird. Aber das sind halt wie so Trainingsveranstaltungen, wo unterschiedliche Spieler hinkommen und die ganzen Manager und Coaches im Publikum sitzen, sich das anschauen. Und dann gibt's einen großen, wo die Top-Rookies hinkommen. Es gibt aber auch viele regionale, wo Spieler sich präsentieren.
Alles im All eine große Fleischbeschauung.
Ja, genau. Anfang März können Clubs dann mit Unrestricted Free Agents verhandeln. Also mit Spielern, deren Verträge auslaufen und die frei mit allen Clubs verhandeln können. Es gibt im Unterschied dazu noch die Restricted Free Agents. Das sind Spieler, die noch nicht so lange in der NFL sind und die zwar auch mit anderen Clubs verhandeln können, ihr Team bekommt aber auf jeden Fall die Chance, gleichzuziehen und den Spieler zu halten. Wenn das abgebende Team das nicht machen will, dann bekommt es eine Kompensation für den Spieler in Form von Draftrechten, die das neue Team ans alte abgeben muss. Und dann gibt's noch die Exclusive Rights Free Agents. Das sind bei den Seahawks dieses Jahr unter anderem Shad, Burley, Say, Halford und so weiter. Das bedeutet, dass die zwar auch Free Agents sind, aber wenn die Seahawks wollen, dann müssen die bleiben. Also wenn die einen neuen Vertrag denen vorlegen, dann müssen sie den akzeptieren und kein anderes Team kann die verpflichten. Deswegen sind es Exclusive Rights. Am 9. März enden alle Verträge für die Saison 2015 und die Saison 2016 und damit auch die Trading-Periode beginnt. Also 9. März ist quasi der Stichtag, wo die alte Saison offiziell zu Ende ist und die neue beginnt. Mitte April werden die ersten Teams langsam ihre ersten Workouts starten, aber noch kein richtiges Training. Dürfen die da noch nicht machen. Ende April vom 28. bis 30. ist der Draft, gefolgt dann auch vom Signing der Undrafted Free Agents, wo wir ja auch häufiger erfolgreich sind. Ab Mitte Juli dürfen Teams dann so ein Preseason Training Camp für Rookies und First Year Players abhalten. Bald darauf werden dann auch die Veteranen antanzen müssen und dann gibt's schon bald die ersten Preseason Games. Das ist jetzt mal alles zum Rahmenplan. Was steht bei den Seahawks an? Nun, als erstes wurden jetzt mal fast alle Spieler vom Practice Squad mit Future Contracts ausgestattet. Denn mit dem letzten Saisonspiel endeten automatisch ihre alten Verträge, da es ja kein Training mehr gibt. Dazu wurden noch ein paar Free Agents mit Future Contracts ausgestattet. Insgesamt kommt man jetzt, glaube ich, auf 16 Spieler, zumindest war das mein letzter Stand. Future Contracts bedeutet im Prinzip, dass sie zu Saisonbeginn in den 90er-Kader kommen und wenn sie sich im Training beweisen, eine Chance auf einen Platz im regulären Kader dann haben. Also die werden jetzt einfach mal gebunden. Ich könnte die Namen jetzt aufzählen, aber die dürften vermutlich den wenigsten inklusive mir etwas sagen, weil das alle junge Leute sind, die halt noch keine große Karriere haben. Lediglich Quarterback Philip Sims hat mich aufforschen lassen, aber dann habe ich nachgeschaut und der hat nichts mit dem ehemaligen Giants Quarterback und jetzigen TV-Kommentator Phil Sims zu tun.
Gut, der Kader der Seahawks von dieser Saison, den werden wir wahrscheinlich in der neuen Saison nicht mehr genauso sehen. Wen könnten wir daraus denn verlieren, weil die Verträge auslaufen?
Also insgesamt haben wir 17 Free Agents, 7 Restricted Free Agents und 7 Exclusive Rights Free Agents. Die wichtigsten, bekanntesten Leute bzw. Starter dürften vermutlich Okung, Irvine, Mebane, Rubin, Curse, Lane, Sweezy
und unser Partner. Irvin heißt er, glaube ich, oder?
Irvin?
Irvin, ja.
Ich denke an Stevie Irvine. Das war der mit den Krokodilen.
Den kenne ich nicht. Ist das ein Crocodile Hunter oder was?
Ja, der lebt schon nicht mehr. Der wurde von einem Rochen gestochen oder so.
Oh, scheiße.
Und also Bruce Irvin. Mebane, Ruben, Curse, Lane, Sweezy und unser Panther John Ryan. Es wäre schön, wenn wir die halten könnten, aber die Seahawks werden sich bestimmt nicht verheben, nur um ein Spiel auf Teufel komm raus zu halten. Dafür sind die nicht wichtig genug. Dennoch glaube ich, dass zum richtigen Preis dieses Front Office nichts dagegen hätte, die eben angeführten Spieler zu halten. Ich gehe aber davon aus, dass wir auf jeden Fall entweder Mebane oder Rubin verlieren und Irvin werden wir vermutlich auch nicht halten können.
Die Seahawks waren... Lass uns doch kurz zu Irvin einhaken. Der hat ja in den vergangenen Tagen öffentlich verlauten lassen, dass er bereit wäre für sein Hometown oder sein jetziges Team da einen Discount, also einen Rabatt zu gestatten, also weniger Geld entgegenzunehmen.
Das ist schön und gut.
Schön und gut, romantische Aussage.
Aber
am Ende wird auch er sich...
die erstmal die Verhandlungen führt sein Agent und das Verhältnis vom Front Office zu diversen Agents ist nicht das Beste, das sollten sie auch mal langsam aufwerten und der wird dann natürlich nicht so großartig nachgeben. Sollte jemand, also sagen wir mal, wenn die Seahawks einigermaßen in der Nähe sind, was ein anderes Team anbietet, dann denke ich mal, wird Urban und sein Agent den Seahawks entgegenkommen. Wenn das nicht so ist, dann Gott, warum sollen die auf viel Geld verzichten, nur für die Seahawks zu spielen? Die haben keine ewig lange Karriere, die machen sich ihren Körper kaputt. Wenn die Jungs viel kassieren können, sollen sie halt viel kassieren.
Zumindest einmal einen richtig fetten Vertrag absahnen. Ja. Russell Wilson hat es auch gemacht, auch wenn er charakterlich vielleicht so ein lieber Typ ist, der eigentlich fürs Team alles geben würde. Russell Wilson muss sich auch finanziell erst absichern in dieser Liga, wenn er danach nicht mehr in der Lage ist, gerade auszulaufen oder so, hat er auch nichts davon, wenn er es dann für sein Team viel Geld gespart hat.
Ich meine, Quarterbacks kassieren noch einiges mehr, als dann halt so Leute wie Linebacker verdienen oder so.
Also, ja, ist vielleicht auch nicht der beste Vergleich gewählt von mir. Wir könnten nochmal zurückblicken auf Golden Tate, der nach dem Super Bowl-Titel auch gesagt hat, er würde für die Seahawks doch deutlich dann weniger an Gehalt akzeptieren. Am Ende ist er bei den Detroit Lions gelandet mit einem richtig dicken Vertrag. Wenn also man die Möglichkeit hat, das Geld zu bekommen, sollte man es auch wahrnehmen.
Man sollte da nicht zu viel drauf geben auf so Interview-Aussagen. Die Sache ist halt auch, die Seahawks waren letzte Saison schon nicht bereit, eine Vertragsoption bei Irvin zu ziehen. Also die hatten eine Option, wenn sie gesagt hätten, okay, wir ziehen die jetzt, dann hätte sich der Vertrag um ein Jahr verlängert. Sie hätten aber auch einen bestimmten Geldbetrag, ich glaube 7 oder 8 Millionen dann zusätzlich abdrücken müssen. Und das war ihnen da schon nicht wert. Deswegen gehe ich auch davon aus, wenn jetzt ein anderes Team bereit ist, mehr Geld hinzulegen als die Seahawks, dann war es das für ihn bei uns.
Darf man ihm auch nicht übel nehmen dann?
Nein.
Absolut. Ist ein Business, genau.
Er hätte sich vielleicht den Satz jetzt sparen können, aber ich meine, da kriegst du auch von Reportern dann noch an deinem letzten Tag, wenn du einen Spind ausräumst, das Mikrofon vors Gesicht gehalten, irgendwas sagst du. Mhm. Und ich bin ja wirklich überzeugt, wenn es die Möglichkeit gibt, wird er bestimmt gerne für uns spielen, aber er wird sich da auch nicht total verrenken.
Eben, das ist eine gute Sichtweise. Wir sagen einfach, wir freuen uns drauf, falls es doch klappt und gehen jetzt mal davon aus, dass er eher nicht mehr zu den Seahawks zurückkehren wird.
Ja. Russell Okun wird bestimmt auch ein Angebot über mehr Geld bekommen, als er wert ist. Und wenn das der Fall ist, wenn die Seahawks vermutlich eher nach einem gesunden, günstigen Veteran schauen, auch bei J.R. Sweezy, den du ja schon angesprochen hast, der ist jetzt auch kein Überspieler in der O-Line, dem man viel Geld hinterher schmeißen sollte, nur um ihn zu halten. Zumal wir hier schon mit Klowinski einen vielversprechenden Ersatz in der Hinterhand haben.
Wenn die beiden dann Abgänge wären, wenn also Okun und Sweezy gehen würden, würden wir damit nicht gerade unsere O-Line, unsere große Schwachstelle noch mehr schwächen?
Nicht, wenn die Seahawks die O-Line in der Offseason endlich mal zu ihrer Priorität machen, neben der Defensive Line. Sprich, im Draft früh für diese Positionen zuschlagen und nach günstigen, gesunden Veteranen ausschalten. In den letzten Jahren wurde dem leider keine Priorität eingeräumt. Das hat man dann immer schnell gesehen, da unsere O-Line nie das Prunkstück war. Man stellt sich halt mal vor, was ich schon gesagt habe, was Russell Wilson nur mit 20-30% besserem Schutz zu leisten imstande ist. Und außerdem haben Okun und Sweezy jetzt auch nicht so überragend gespielt, dass man sie weit über Wert bezahlen müsste, nur um sie zu halten.
Ja, da muss ich aber kurz mal einhaken, denn ich denke einfach, dass das die Philosophie der Seahawks ist, mit dieser O-Line Spieler in späten Runden zu draften oder billige Spieler noch zu holen. Denn man sieht ja, was Teams wie Pittsburgh, wie New England für gute O-Liner ausgeben. Und da bleiben dann andere Spieler auf der Strecke und so könnten die Seahawks sicher ihre hochkarätige Defense nicht halten.
Ja, aber man muss halt auch mal sehen, was so eine O-Line wirklich auch ausmachen kann, was man ja zum Teil gut diese Saison nicht bei den Dallas Cowboys gesehen hat. Wenn Romo hinter seiner starken O-Line gespielt hat, das war halt teilweise schon beeindruckend, wie sie die Gegner halt weggehalten haben. Ich denke, es ist immer schwer, das richtige Maß zu finden, aber da wir letzte Jahre eher Wert auf andere Positionen gelegt haben, wäre es vielleicht mal an der Zeit, jetzt der O-Line etwas mehr Priorität einzuräumen.
Hat auch sicherlich zu tun mit dem Spielertyp Quarterback oder dem Typ Quarterback, den man als Team hat. Und Russell Wilson ist jetzt nicht aus Porzellan gewesen bisher und ich denke, man soll es nicht unnötig riskieren, aber man kann vielleicht da auch ein kleines Risiko eingehen, wenn man jetzt ihn nicht so schützt wie Big Ben oder Tom Brady, die öfters mal zerbrechen.
Ja, aber wie gesagt, man hat gesehen, in der zweiten Saisonhälfte, wo die O-Line besser war, das ist jetzt meine Meinung, wo Russell aus der Pocket passen konnte, was für ein guter Pocket-Passer er ist. Und sonst hat man das nie so gesehen, weil er immer um sein Leben rennen musste und dann irgendwo von außerhalb der Pocket gepasst hat. Das war auch beeindruckend. Aber wenn er Zeit hat, wenn er ein paar Sekunden mehr Zeit hat in der Pocket und sein Ziel ausfindig machen kann, das hat unser Spiel viel mehr aufgewertet. Und ich denke, das ist auch wert, dass vielleicht in der ersten oder zweiten Runde halt jemand für die O-Line gedraftet wird.
Unbestritten, dass sein Spiel aufgewertet wurde. Ich glaube aber, die Seahawks werden dran festhalten. Also meine persönliche Meinung, ich glaube, die Seahawks werden dran festhalten, weil sie dieses Warten auf das gute Zusammenspiel der O-Line auch immer einkalkuliert haben. War in den letzten Jahren nie anders. Und ich denke, ja, wenn sie was ändern, dann jetzt oder gar nicht mehr.
Ja, aber so hundertprozentig hat das auch nie funktioniert. Diese Saison vielleicht etwas, aber jetzt auch wieder nicht beim letzten Spiel. Da gibt's immer Schwachstellen. Ich weiß halt nicht. Ich würde mir wünschen, dass sie es, aber im Zweifelsfall, die werden schon machen, was sie machen.
Wenn man zweimal damit in den Super Bowl kommt, dann...
Dann möchte ich noch einen Spieler ansprechen, über, ja, den wir auch schon mal öfters uns geärgert haben. Oder wenn er über Geld gejammert hat. Vor allen Dingen, dich hat er ja gerne auf die Palme getrieben. Und zwar Michael Bennett. Er will ja ähnlich wie Cam Chancellor mehr Geld. Und ich bin der Meinung, gib Bennett einen besseren Vertrag. Der Mann ist es wert und setzt dafür Cam vor die Tür. Ich weiß, das klingt jetzt radikal. Ich versuche das mal etwas zu erläutern. Trotz noch laufender Verträge, finde ich, sollte man Cam traden und Marshawn gehen lassen, egal ob zu einem anderen Team oder in den Ruhestand. Das würde beides viel Geld verfügbar machen, das man in andere Leute investieren kann. Einer, der davon profitieren sollte, ist Michael Bennett. Ja, er hat viel gejammert, er ist aber auch immer aufgetaucht. Er ist nicht in Holdout gegangen wie Cam. Er hat den jungen Spieler als Vorbild gedient in der Kabine, er war da ein wichtiger Mann und hat spätestens ab Mitte der Saison überragend gespielt. Also ja, wenn jemand mehr Geld verdient hat, dann er. Zumal er verglichen mit anderen Defensive Ends in der Liga wirklich relativ wenig verdient, wenn man seine Leistung mit den Besserverdienenden vergleicht.
Bin ich absolut und deiner Meinung. Wenn ich das bei der O-Line vielleicht nicht war, hier stimme ich dir zu 100% zu.
Und wenn wir schon bei Verlängerungen sind, dann könnte man, auch wenn das nicht die höchste Priorität hat, den Vertrag von Doug Baldwin verlängern. Der kommt nämlich jetzt auch in sein letztes Vertragsjahr und hat mit Sicherheit eine Verlängerung und eine kleine Gehaltserhöhung verdient. Und da könnten wir ihn dann auch noch ein bisschen länger halten.
Im Nebensatz hattest du jetzt auch schon den möglichen Abgang von Marshawn Lynch untergebracht. Warum sollte er gehen?
Ich schätze ihn sehr. Glaub aber, dass halt seine Zeit als Running Back einfach abgelaufen ist. Er hat seine besten Jahre hinter sich. Und die Kosten stehen in keinem Verhältnis mehr zu dem, was er vermutlich noch zu leisten imstande ist. Marshawn wäre drittbestbezahlter Seahawk in den nächsten beiden Jahren. Und das, wo wir mit Rawls möglicherweise seinen Nachfolger ganz, ganz günstig bereits im Team haben. Wenn die Seahawks jetzt mal schon halten würden, gehen wir mal einfach davon aus, sie setzen ihn nicht vor die Tür, sie halten ihn, müssen das Geld für ihn bezahlen, dann hätten sie jetzt relativ wenig finanziellen Spielraum, den sie für andere wichtige Spieler gebrauchen könnten. Denn, da gehen wir vielleicht in der Offseason nochmal ausführlicher ein, es gibt halt so einen gewissen Capspace, also ein bestimmtes Oberlimit an Geld, was der Kader pro Saison kosten darf. Wenn Lynch jetzt geht, wird da Platz frei, was man dann für andere Leute investieren kann. Wenn er nicht, wenn er weiterhin bei uns bleibt, dann ist der Spielraum nicht da. Und für was? Was würde jetzt passieren, wenn er bleibt? Wie gesagt, wir könnten nicht so viel Geld für andere Spieler investieren, wenn wir ihn halten. Und die Saison, die er spielt, ich tippe einfach mal, die wird inkonsistent sein. Der wird nicht durchgängig große Leistungen bringen können. Eventuell hätten wir mit Rawls jemand, der das wesentlich günstiger machen könnte. Und spätestens Ende der Saison würden die Seahawks dann den Schlussstrich ziehen und ihn dann halt ein Jahr später vor die Tür setzen. Mhm. Und das Geld könnten wir uns auch sparen.
Das Geld könnten wir sicher für andere Leute gut brauchen. Die kannst du uns jetzt aufzählen.
Zum Beispiel für Mebane oder Rubin. Einen der beiden Tackles müssen die Seahawks auf jeden Fall halten, damit die Run-Defense weiter so stark ist. Beide haben vielleicht noch 3 Jahre, die sie auf dem Level spielen könnten. Ich glaube, Mebane ist 31, Rubin 30 oder auf jeden Fall so um den Dreh. Wenn sie nicht beide halten können, dann wird man sich bestimmt nach irgendeinem Veteran umschauen. Darin sind die Seahawks auf der Position ziemlich gut. Und wahrscheinlich werden sie auch im Draft zugreifen. Der ist nämlich ziemlich gut besetzt dieses Jahr, was Tackles angeht. Ja.
Mir fällt da noch Jeremy Lane ein, unser Nickelback. Wie sehen die Chancen bei dem aus?
Den hatte ich auch aufgezählt als Starter, dessen Vertrag ausläuft. Ich glaube nicht, dass der Markt für ihn so groß ist dieses Jahr. Also er hat schon gesagt, er möchte die Free Agency nutzen, ne? Mal so gucken, was er wert ist. Ich glaube aber nicht, dass er da so viel Abnehmer findet. Vielleicht schaffen die Seahawks ihn günstig für ein Jahr weiter zu verpflichten mit einem Vertrag, wo er sich beweisen kann nach seiner langen Verletzung. Sollte er doch gehen, haben wir mit Ty Smith und Mohamed Cisse und so weiter auch noch Alternativen. Und ich glaube, wir könnten auch ohne Lane überleben.
Bleiben Jermaine Curse und John Ryan, unsere Panther?
John Ryan dürfte relativ einfach sein. Ich glaube, der bleibt. 3 Jahre, 6 Millionen oder irgendwie sowas. Dann haben wir den noch für eine Weile. Das ist ein guter Mann. Ich glaube, der fühlt sich auch ganz wohl. Ich denke mal, das dürfte relativ einfach sein. Curse, wie wir schon angesprochen haben, ist als Junge aus Washington für die Fans natürlich etwas Emotionales. Und er ist, wie der Rest des Receiving Corps, diese Saison aufgeblüht. Aber wenn man halt mal kalt und herzlos ist, und was ist Football, wenn nicht kalt und herzlos, dann sind die Seahawks nicht auf ihn angewiesen. Mit Baldwin, Lockett, Richardson und Jimmy Graham, wenn er denn von seiner schweren Verletzung wieder zurückkommen kann, sind die Seahawks hier ziemlich gut besetzt. Dazu mit Williams und Smith, zwei junge Leute, die du ja auch schon angesprochen hast, in der Hinterhand, ebenfalls hier aus der Region. Also nicht hier aus der Region da bei Seattle. Ich denke, wenn man Curse günstig halten kann, schön. Falls jemand mehr Geld bezahlen will, dann ist es kein großer, unersetzbarer Verlust und er soll seinen Zahltag haben.
Wenn ich jetzt auf diese lange Liste schaue, dann klingt es nach sehr viel Bewegung in der Offseason.
Ja, so viel Free Agents wie dieses Mal hatten wir noch nie in der Schneider-Carroll-Ära. 17 Free Agents, 7 Restricted, 7 Exclusive Rights Free Agents, wie gesagt, jede Menge Leute. Dennoch haben die beiden, also Carroll und Schneider, in den letzten Jahren einen Mannschaftskern für die Zukunft gebildet. Also mit langen Verträgen, junge Leute, der uns noch eine Weile erhalten bleibt. Mit so Leuten wie Russell, Earl Thomas, Richard Sherman, KJ Wright, Bobby Wagner, Tyler Lockett und so weiter, mache ich mir auch für die nächsten Jahre keine Sorgen. Das Team wird in den letzten Jahren so geformt, dass es noch einige Jahre ganz oben mitspielen kann. Und ich persönlich, wenn ich mir die ganzen Abgänge noch anschaue, da gehört nämlich auch Tavares Jackson dazu, würde mir einfach wünschen, dass wir vielleicht irgendwie noch einen guten Backup-Quarterback finden. Denn bis jetzt hat Russell noch kein Spiel verpasst. Aber ich möchte einfach nicht erleben, was passiert, wenn er mal eine Weile ausfällt.
Ja, ich denke, die Offseason wird eine sein, in der sich Pete Carroll und John Schneider wirklich beweisen können. Wird eine Herausforderung, wie sie vielleicht in den letzten Jahren noch nicht so vorhanden war. Ich denke, die beiden, wenn die beiden es nicht stemmen, dann kein anderer. In John and Pete we trust. Und damit haben wir jetzt aber auch dann genug über dieses Thema geredet. Warten wir mal ab, was in der Offseason passiert. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, via Podcast, Twitter, Facebook, auf unserer Website auch. Jetzt machen wir aber hier weiter mit
Fanclub News.
Wenn wir schon vorausgeschaut haben, wie es mit dem Team weitergeht, so stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht's denn mit dem Podcast weiter? Wir werden jetzt natürlich nicht wöchentlich weiter veröffentlichen, einfach weil die Saison jetzt auch vorbei ist. Aber eine komplette Sendepause wird es auch nicht geben. Wir haben zumindest angedacht, ob das dann wirklich alles klappt, muss man später sehen. Eventuell nächste Woche noch die Seahawks-Saison zu besprechen und Noten zu verteilen, dann eine Folge zum Super Bowl zu machen. Vielleicht kombinieren wir das auch, werden wir sehen. Dann wollen wir 1-2 Folgen machen, das hängt von euch ab, wo wir Fragen beantworten, wo ihr uns Fragen schicken könnt. Möglichst zum Football, aber auch sonst irgendwas. Stellt uns einfach Fragen und wir versuchen dann Antworten drauf zu geben, soweit wir das können. Wenn es halt viele Fragen werden, wenn es mehrere Folgen, wenn nicht, nur eine. Aber das würde ich gerne in der Offseason mal machen. Könnt ihr auch jetzt schon gerne anfangen. Per Mail, Twitter, Facebook-Nachricht oder so. Wir sammeln die und hoffen dann, dass wir es irgendwie ein paar Sendungen damit füllen können. Oder mindestens eine.
Zum Draft?
Ja, zum Draft werden wir natürlich auch was machen und dann wird man sehen, vielleicht gibt's irgendwelche großen Vertragsentscheidungen oder sonstige Dinge, die passieren oder wenn die Free Agency wir wichtige Leute verpflichten, das wird man dann sehen, da werden wir vielleicht auch spontan reagieren, also wir werden uns auf jeden Fall auch in der Offseason ab und zu mal melden, aber so richtig regelmäßig starten wir dann natürlich erst wieder zur nächsten Saison.
Genau, wir lassen uns auch ein bisschen überraschen, würde ich sagen.
Kommen wir zu einem anderen Thema, was wir nicht so oft angesprochen haben, aber wir haben Fanclub intern ja eine Madden-Liga gestartet. Alle 18 Spieltage sind da gespielt und dort beginnen nun die Playoffs. Hier muss man dann 2 Runden überstehen und dann steht man im Finale. Pro Runde eine Woche, also ist in 3 Wochen der Madden Super Bowl der German Seahawkers. Und dann werden wir natürlich auch da berichten, wer es da geschafft hat. Und dann gibt's aber noch eine andere tolle Neuigkeit für Fanclub-Mitglieder, unser Forum.
Richtig, das neue Forum ist online. Ihr findet den Link dazu in den E-Mails, die wir euch schon geschickt haben, oder aber auf der Website unter Mitgliederbereich und dann Forum. Außerdem auch hier in den Shownotes haben wir den Link nochmal für euch bereitgestellt. Wir haben bewusst jetzt den Schritt, also während der laufenden Saison war das noch, den Schritt aus Facebook herausgemacht, um allen Mitgliedern die gleiche Chance auf die Kommunikation zu geben im Fanclub. Manche mögen das jetzt vielleicht altmodisch finden, ist es aber mit Sicherheit nicht, denn auf Facebook und in anderen Social-Media-Kanälen geht viel zu viel unter, was eigentlich nicht untergehen sollte. Das ist einfach der Konstruktion von Facebook geschuldet, dass dann Beiträge nach unten rutschen und irgendwann vergessen werden. Im Forum ist das nicht so, da haben wir einige Admins, die das Ganze dann unter Kontrolle haben und euch da das bestmögliche Erlebnis ermöglichen.
Es ist halt auch einfach eine Sache der Übersichtlichkeit. Ich meine, wenn ihr Facebook kennt, wenn ihr regelmäßig da seid, da kommen halt neue Beiträge und dann rutscht alles nach unten, man übersieht leicht was. Für Leute, die regelmäßig da sind, ist das kein Problem. Wenn das aber Leute sind, die nur alle Tage mal reinschauen, dann gehen wichtige Sachen vielleicht verloren und was die Moderation da angeht, ist man da auch eingeschränkt in den Mitteln. Das funktioniert als im Forum wesentlich besser, weil da übersieht man dann auch nicht, was es in der Zwischenzeit Neues gab. Gibt's extra so ein Ding, was man anklicken kann, letzte Beiträge. Da sieht man dann alle Beiträge, die seit dem letzten Besuch neu dazugekommen sind. So Sachen,
Ist wichtig, ist dabei anzumerken, dass dieses Forum ausschließlich unseren Mitgliedern zugänglich ist, wie auch die Facebook-Gruppe, die wir hatten oder immer noch haben. Die wird's auch weiter geben. Aber wir empfehlen wirklich allen Mitgliedern und denen, die es werden wollen, von dem Vorteil Forum auch Gebrauch zu machen. Denn nur dort findet ihr folgende Dinge, zum Beispiel alle News zum Fanclub und viele Diskussionsthemen rund um die Seattle Seahawks. Übersicht zu Online-Shops, das wird ja wirklich häufig gefragt, wo bestelle ich mein Trikot in Deutschland, wo bestelle ich es, wenn ich es jetzt sofort habe.
Wie funktioniert das mit dem Versand oder Zoll oder so genau. Sachen?
Dann haben wir auch eine Suche- und Verkaufe-Börse, die wir aufbauen wollen. Es gibt natürlich Infos zum jährlich stattfindenden berühmten Motherland-Treffen der Seahawks-Fans aus aller Welt, Hinweise und Tipps für den Ticketverkauf, Reisetipps für Seattle, wirklich alles rund um Seattle, die Seahawks, den Fanclub. Und deswegen eindringliche Bitte von mir, meldet euch bitte dort an, wenn ihr Mitglied seid, denn nur im Forum und per Newsletter für Mitglieder ist gewährleistet, dass ihr alle relevanten Informationen zum Fanclub auch erhaltet.
Was jetzt nicht heißen soll, dass Facebook abgeschafft wird. Natürlich, die Gruppe bleibt bestehen und da wird auch weiter geredet, aber die wichtigen Sachen landen halt auf jeden Fall auch im Forum. Das ist halt wichtig, weil wir einige Leute haben, die nicht bei Facebook sind und denen wollten wir zumindest dann auch die Möglichkeit geben, wo jeder drauf zugreifen kann.
Ja. Wichtige Sachen ist ja eine gute Überleitung schon mal. Da hätte ich nämlich gleich eine wichtige Bekanntmachung hier. Und zwar geht es um die Erneuerung der Mitgliedschaft. Wie ihr wisst, sind wir im Jahr 2016 angekommen, schon eine Weile. Wir bitten euch aber dringend, noch keine Überweisung zu tätigen, bis wir euch darum bitten. Also wartet wirklich, bis wir euch dazu auffordern, eure Mitgliedschaft für das Jahr 2016 zu erneuern. Alles andere bringt unsere Verwaltung ziemlich durcheinander und sorgt für Mehraufwand, weil wir alles sortieren müssen. Wer jetzt trotzdem schon überwiesen hat, ist nicht so schlimm, aber diesen Hinweis bitte für die Zukunft berücksichtigen. Wir können euch auch klären, warum die Verlängerung regulär erst im Januar, Februar passiert. Nämlich wollen wir damit ermöglichen, dass die Postseason noch im alten Mitgliedsjahr mitläuft, im Optimalfall, wenn die Seahawks dabei sind, wie sie jetzt die letzten Jahre immer waren. Und die Erneuerung läuft dann so ab, wer auf unseren Aufruf dann seine Mitgliedschaft verlängert, also den Beitrag überweist, der bleibt im gesamten Jahr 2016 Mitglied der German Seahawkers. Wer aber nicht auf diesen Aufruf reagiert, der beendet seine Mitgliedschaft automatisch mit dem letzten Tag im Februar.
Und wann ungefähr kann man mit diesem Aufruf rechnen? Nicht damit Leute denken, ist das vielleicht schon gekommen, habe ich das verpasst und so weiter?
Nein, ist auf keinen Fall schon was gekommen. Der Aufruf wird voraussichtlich Anfang Februar rausgehen.
Alles klar. Also wer bis kurz vor Ende noch nichts gehört hatte und trotzdem noch dabei bleiben will, der soll mal Alarm schlagen. Dann ist das vielleicht irgendwo im Spamfilter oder sonst irgendwie gelandet.
Richtig.
Gut.
Eine Meldung haben wir dann noch, auch Seahawkers intern. Wie ihr sicher mitbekommen habt, ist UK Seahawkers Präsident Ian Robert Smith Anfang des Jahres verstorben. Seine Bestattung und Trauerfeier findet statt am Freitag, also an diesem Freitag, am 22. Januar 2016 in der Nähe von London. Nähere Informationen für Mitglieder im Forum. Die Familie hat ausdrücklich Freunde und Fans und UK Seahawkers und Seahawkers, die ganze Familie, eingeladen, dem beizuwohnen. Aktuell sieht es aber so aus, als ob keins der Mitglieder aus Deutschland vor Ort dabei sein kann. Wir haben deswegen gesagt, in Gedanken sind wir alle am Freitagnachmittag bei Ian und bei den UK Seahawkers.
2-Minute-Warning, was wir noch sagen wollten.
Ja, es ist schon wieder soweit, das 2-Minute-Warning, unser harter Schnitt. Am Wochenende stehen die Championship Games an. Das der AFC zwischen den New England Patriots und den Denver Broncos findet statt am 24. Januar um 21.05 Uhr bei RAN.de und Puls 4 in Österreich. Im deutschen TV bei Sat.1 könnt ihr das Spiel aber erst ab 22.15 Uhr sehen, weil davor Navy CIS vorgeht, bessere Quoten und so weiter. Was tippst du bei dem Spiel, Jörn?
Also gönnen würde ich es vermutlich eher den Broncos. Ob es am Ende reicht, weiß ich nicht. Eigentlich ist es mir auch relativ egal, wer von den vier Teams am Ende sich durchsetzt. Ich habe da jetzt keine Pferde mehr im Rennen.
Broncos. Oh, das war ein versteckter Hinweis.
Ja. Manning ist jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst und wie die ganze Saison muss auch hier das Team wieder von der Defense getragen werden. Bei den Patriots scheint es nur zu laufen, wenn Brady, Gronk und Edelman gleichzeitig spielen. Die haben mit Belichick aber auch einen Coach, den man nie auszählen sollte und der sich sehr gut vorbereitet. Ich tippe jetzt einfach mal auf die Broncos. Vielleicht gibt der Heimvorteil hier den Ausschlag. Und wie sieht's bei dir aus?
Oh, ich würde es Peyton Manning eigentlich schon nochmal wünschen, auch wenn er, wie du gesagt hast, ein Schatten seiner selbst ist in der Saison. Ah, ich würde es ihm einfach wünschen, nochmal im Endspiel zu stehen und vielleicht dann den Titel zu holen. Der alte Mann wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf dem Feld stehen. Ein Abschied mit dem Titel, ja, wäre doch was eigentlich. Doch so sehr ich mir das wünsche, ich glaube einfach, die Patriots werden zurückkehren in den Super Bowl. Brady, Edelman, Gronkowski, du hast sie angesprochen, dieses starke Trio. Die werden das reißen. Ich denke aber, ein One-Score-Game, also ein Score-Vorsprung, könnte es werden. Die Patriots machen es.
Das Championship-Game der NFC zwischen den Arizona Cardinals und den Carolina Panthers ist dann im Anschluss dran. Da ist dann allerdings schon der 25.01. bei uns hier um 0.40 Uhr, wenn es keine Verzögerungen gibt durch Overtime oder sonstige Sachen. Sat.1, RAN und Puls 4 übertragen auch hier. Wie sieht dein Tipp hier aus für die NFC?
Ja, auch da habe ich einen Wunschsieger. Das sind die Cardinals. Und ich werde jetzt nicht damit argumentieren, wer es mehr verdient hätte. Das haben vermutlich alle, die jetzt in im Halbfinale sozusagen stehen. Aber die Sympathie, die macht es einfach bei mir aus. Larry Fitzgerald ist so ein toller Spieler auf dem Feld, aber auch abseits des Platzes. Toller Charakter. Carson Palmer, seine Arbeitseinstellung und seine Bewegung in der Pocket faszinieren mich. Gab es ja diese großartigen Artikel auf Monday Morning Quarterback, die ich mit viel Freude gelesen habe. Die Arbeitseinstellung von Carson Palmer, wie er sich auf ein Spiel vorbereitet, ist echt lesenswert. Können wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Und dann ist da noch das System, das Bruce Arians.
Arians.
Und dann ist da noch das System, das Bruce Arians spielen lässt. Total attraktiv, viele tiefe Bälle. Und das macht die Cardinals für mich zum geborenen Titelkandidat. Sie siegen bei den Panthers mit 2 Scores Abstand. Was sagst du?
So deutlich wird es bei mir nicht, aber ich traue es auch den Cardinals zu und würde es ihnen vermutlich auch eher wünschen. Ist halt schon toll, was Arians hier geleistet hat. Wenn man das letzte Saisonspiel gegen uns als Anomalie ansieht, dann dürften die Cardinals auch in guter Form sein, um auswärts in Carolina zu bestehen. Da die Panthers ja durchaus Ähnlichkeit mit uns haben, dürfte da auch die Vorbereitung für die Cardinals leichter fallen. Cardinals. Wird wahrscheinlich eng und spannend und das attraktivere Spiel, aber ich tippe auch wieder auf die Cardinals.
Ja, wir als jetzt fast neutrale Zuschauer wünschen uns ja wahrscheinlich spannende Spiele. Diese würden dann bei dir einen Super Bowl zwischen den Broncos und den Cardinals bedeuten. Wer denkst du wäre dann da der Sieger?
Also egal, wer aus AFC und NFC in den Super Bowl am Ende einzieht, ich tippe auf die NFC. Von dem, was ich die letzte Zeit von den 4 verbliebenen Teams gesehen habe, hat mich nichts überzeugt, was mich an einen Sieg von Broncos oder Patriots über Cardinals oder und Panthers glauben lassen würde. Also wie gesagt, wenn mein Super Bowl Broncos gegen Cardinals lautet, dann Cardinals. Und bei dir wäre es ja ein Super Bowl zwischen Patriots und Cardinals. Mit welchem Sieger am Ende?
Oh, ich will die Patriots eigentlich nicht nochmal einen zweiten Titel in Serie gewinnen sehen. Ich gehe deswegen weiter mit meiner Sympathie und bleib bei den Cardinals für die NFC West.
Ja. Ja gut, dann wenn auch ohne Beteiligung der Seahawks jetzt mal rein in die Championship Round.
Wir wünschen euch viel Spaß bei diesen zwei Spielen, wünschen euch vor allem spannende Partien als neutrale Zuschauer.
Macht's gut und go Hawks!
Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks!